Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclide, das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, den man hört, wenn man beim Arzt im Wartezimmer sitzt und davon Sitzfleisch kriegt.
Jetzt werden Sie wahrscheinlich ein paar Leute denken, was ist das für ein Intro? Wo ist da der Witz?
Der Witz ist vor zwei Folgen passiert. Wenn man sich den Einspieler dort anhört, dann hat man den Witz.
Und der ist wirklich gut.
Hoffentlich. Nicht so gut wie bei Folge 69.
Ja, immer wenn du Intros machst, sind es witzig. Aber nicht immer leicht zu verstehen.
Wir sind wieder da. Wir sprechen noch einmal mit dem Rainer. Und du hast dir nach dem Gespräch mit dem Rainer ein paar Gedanken dazu gemacht. Und die wird man dem folgenden Gespräch noch voranstellen, weil das wirklich einen sehr intimen Einblick gibt, finde ich.
Ja, unser mittlerweile Präsident oder Ehrenpräsident, der Dr. Rainer Hochgatterer, war ja doch viele, viele Jahre für mich Trainer und für unser Crew Teamchef. Das war zwar Flo, bevor du zum Team dazugekommen bist, aber du hast ihn dann ja trotzdem auch kennengelernt bei einem anderen Rennen. Und mich hat's beim Rainer immer das fasziniert, dass er mehrheitlich viele Aspekte von dem Sport im Blick hat. Weil einerseits ist natürlich ein Trainer mal grundsätzlich dafür verantwortlich, Trainingspläne zu schreiben, für die körperliche Leistungsfähigkeit zuständig zu sein, deine Gesundheit im Blick zu haben. Das war natürlich die eine Facette beim Rainer, die immer wunderbar und gut funktioniert hat. Aber er hat auch immer mit dem anderen Teil des Fokus quasi auf das Mentale geschaut. Und er hat mir immer wieder richtig gute Fragen gestellt zur richtigen Zeit. Also manchmal ganz unerwartet habe ich mir die Frage beantworten, warum willst du eigentlich noch einmal das Ram fahren und was willst du beim nächsten Mal erreichen und was möchtest du eigentlich in 10 Jahren erreicht haben oder was möchtest du im Ziel des Ram auf 8 Tage zurückblickend zu dir selber sagen können. Das finde ich heute noch sehr wichtig und das hat mir damals immer wieder mal mich auf den richtigen Weg gebracht, dass ich mir selber solche Fragen beantworten muss. Und das hat mir beim Rainer eigentlich immer besonders gut gefallen, diese Kombination aus der körperlichen Leistungsfähigkeit, aus dem, dass er ein guter Teamchef und Anführer von der Crew ist und dass er mir als Athlet die wichtigen Fragen gestellt hat. Das haben wir im Prinzip ja in der letzten Folge besprochen und heute wollen wir uns ja näher dem Thema widmen, wie gesund oder ungesund ist Langstreckenradsport und wie kann man, wenn man körperlich als Basis gut vorbereitet ist, diesen Sport, der schon schwer und anstrengend und zach ist zwischendurch, unbedenklich ausüben, ohne dass man sich dabei körperlich irgendwie Schaden zufügt.
Und die wichtigste Frage müssen wir leider offen lassen, die habe ich nicht geschafft im Gespräch unterzubringen. Wer hat jetzt eigentlich das Jawohl erfunden? Weil es habe natürlich ich als Praktikant auf Facebook mitgeprägt, aber bei dem Rennen ist der Rainer die erste Hälfte im Auto gesessen und ich habe das bei ihm das erste Mal gehört und der hat das so oft aus dem Fenster ausgeschrien, dass ich das dann angefangen habe, in den Postings zu schreiben.
Aber es kann nur deine Erfindung sein, weil der Rainer hätte sicher gesagt, jawohl. Und nicht jawohl. Das ist einmal ein großer Unterschied zwischen Oberösterreichisch und Steirisch.
Wir hatten bei der Aufnahme leider aber Tonprobleme und mussten da teilweise aufs Backup zurückgreifen. Das heißt, dieses Gespräch nicht unbedingt mit den teuren Noise-Canceling-Kopfhörern hören, vielleicht einfach stinknormal über den Handy-Lautsprecher, dann klingt's nicht ganz so schlimm, wie wenn man qualitativ hochwertige Kopfhörer hat.
Und es wird ja bedeuten, dass wir den nächsten Podcast Award wieder nicht gewinnen, weil da ist ja von einem Jurymitglied betont worden, dass die Aufnahmequalität ganz, ganz wichtig ist als Kriterium. Aber das ist uns jetzt gar nicht wichtig, weil wenn man mit einem Rainer Hochgatterer spricht, ist es das immer wert, ob man Awards gewinnt oder nicht.
Der Rainer war so nett, ist geblieben für eine weitere Folge und wir haben es schon angeteasert und wir kommen gleich mitten rein ins Thema, ist es gesund?
Also grundsätzlich ist es einmal so, wenn man einen Sport betreibt, wo man einen Arzt mitnimmt, ist das ein Hinweis darauf, dass es nicht unbedingt Gesundheitssport ist. Ja. Und wenn wir jetzt beim Race Across America bleiben, haben wir den Arzt mit, einerseits um die Crew abzusichern und um den Fahrer möglichst gesund zu halten und Probleme früh zu erkennen. Gesundheitssport ist sicherlich keiner, deswegen fährt dort aber auch keiner hin und das muss man natürlich auch so akzeptieren. Was ich aber jetzt auch sagen kann, dass ich glaube, ich bin irgendwo zwischen 70 und 100.000 Kilometer in Betreuerautos gesessen und es hat kaum Dinge gegeben, die nicht nach 2-3 Wochen wieder weg waren. Da reden wir von Hautveränderungen am Hintern, Schmerzen am Kniegelenk, Schmerzen am Genick, Schirmer Snack ist nach 2-3 Wochen wieder normalerweise völlig zurück. Und was eigentlich trotzdem Aiding vielleicht ein bisschen Probleme gemacht hat, was eigentlich am längsten dauert hat, waren so Nervenengpassgeschichten an den Händen, die aber bei Radfahrern schon seit 30, 40, 50 Jahren bekannt sind, dass durch den Druck am Lenker Nerven geschädigt werden können und auch das kann man im Griff kriegen mit der richtigen Sitzposition und dass man sich immer dort abstützt, wo halt sozusagen Knochen aufliegen, weil dann weiß man, dass man nicht auf dem Nerv ist. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Vorbereitung, das, was man nicht sieht, so viel gesundheitliche Vorteile hat, dass es die paar Nachteile, die es unterm Rennen gibt, bei weitem aufwiegt. Muss man nicht vergessen, der überall im Radsport das kumulierte Unfallrisiko, je mehr Kilometer man auf der Straße verbringt, desto höher ist das Risiko, dass es dort irgendeinen Unfall gibt, den man vielleicht gar nicht selbst verschuldet hat.
Ja, ich glaube, damit muss man sich sowieso immer auseinandersetzen. Das ist im alltäglichen Verkehr mit dem Radl einkaufen fahren in der Innenstadt. Einfach Radl fahren birgt Sturzgefahr, weil man sich im Straßenverkehr bewegt. Das ist einmal das eine. Trotzdem, jetzt du hast es ja auch bestätigt und das sage ich ja oft, wenn ich das gefragt werde, ungesund ist es in den 8 Tagen natürlich schon, aber ein gesunder, gut trainierter Mensch, ein gesunder, gut trainierter Körper haltet das aus, wenn man das manchmal macht, also meiner Meinung nach einmal im Jahr und vielleicht davor und danach ein 24-Stunden-Rennen haltet man auch aus, ohne dass es wirklich Schäden verursacht. Man macht es ja nicht wöchentlich oder monatlich. Nur trotzdem, wenn Leute mich das fragen, da schwingt einfach das Unverständnis mit, warum man das überhaupt tut, weil, dass sie ein Skifahrer, der mit 130 km/h die Streif runterfährt oder der sie dreimal in seiner Karriere das Kreuzband reißt oder der einfach wirklich Tennisspieler, die Gelenkabnützungen haben in den Bandscheiben, in den Ellbogen, in den Knie, da ist es egal, dass das gesundheitlich nicht gut ist. Aber wenn man einmal Race Across America im Jahr fährt, ist das für viele Menschen total unverständlich, dass diese 8 Tage nicht gesund sind. Kannst du da irgendwie dich hineinfühlen, was da oft gemahnt wird, wenn man das so gefragt wird?
Ja, in dem Sport, in dem Ultraradsport und in dem Weitradlfahren ist ja ein bisschen ein Paradoxon. Das ist ja ein Sport, der einerseits sehr, sehr spannend ist und weil sich die Menschen nicht vorstellen können, dass das überhaupt geht. Gleichzeitig ist es aber auch das Problem dieses Sports, dass man den Menschen erklären muss, was ist das eigentlich? Ja, Tennissport muss ich niemand erklären, die Opfer, dann der Streifen muss ich niemand erklären, Fußball muss ich niemand erklären, das weiß jeder. Aber dass es überhaupt geht, sowas zu machen, das muss näher gebracht werden. Und das ist vielleicht ein bisschen einerseits das Faszinierende und andererseits ein bisschen das Komische, wo die Menschen sagen, das sind lauter Verrückte.
Aber ich glaube, du hast das auch miterlebt, dass niemand das macht, weil er gern Schmerzen hat, oder? Jeder Fahrer, den du betreut hast, und ich kann aus eigener Erfahrung reden, Flo, ich denke, bei dir wird es ähnlich sein, oder? Man versucht, so wenig wie möglich zu leiden in dem Rennen. Natürlich ist es eine lange Distanz, ein langer Zeitraum, das tut weh zwischendurch, sehr sogar, aber keiner macht es, weil er gern Schmerzen hat, weil dann würde ich, was haben wir letztes Mal geredet, von welchen Zeitschriften, von Praline und ähnlichen, dort gibt es vielleicht auch Kontaktmöglichkeiten, wo man sich Schmerzen holen kann, du musst ja die nicht Radl fahren dafür.
Nein, es macht, denke ich, niemand, weil er gerne Schmerzen hat, obwohl natürlich die Schmerzen dazukehren. Und was natürlich auch ein Blödsinn ist, wenn man jetzt jemand fragt, warum machst du das, weil es so lustig ist. Ja, ganz ehrlich, die meiste Zeit ist ja nicht nur lustig. Ich denke, einer der Hauptgründe ist, dass es einfach eine große Herausforderung ist, dass man vielleicht sich selbst und auch den anderen beweisen möchte, dass man es kann. Und das ist natürlich völlig legitim. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man es irgendwie aus einem Grund macht, der für einen selbst ist und nicht nur für die anderen. Und aber sozusagen, wenn jetzt ein junger Bursch der Oma erklären möchte, was er da macht, und die Oma sagt dann, du bist der Wahnsinniger, oder die Mutter hat Angst, es passiert irgendwas. Also ich fürchte eher vor einem Autounfall als Betreuer als vor sonstigen gesundheitlichen Schäden. Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, jetzt noch, dass langfristig gesehen, es ist kein Sport, der die Lebenszeit verlängert, und das sind aber viele Sportarten nicht, sondern man lebt durchs, sage ich mal, viele Sportarten nicht länger. Ein Kollege von mir sagt, man stirbt nur fitter.
Trotzdem hast du es angesprochen, es ist eigentlich üblich, in so einem RAM-Team einen Arzt, eine Ärztin dabei zu haben. Was sind so die in einem RAM des normal läuft, das vielleicht sogar gut läuft, was sind so die Hauptaufgaben für einen Arzt, eine Ärztin? Was sind so die Dinge, die einfach auftreten, wo man einfach intervenieren muss?
Ja, es beginnt ja schon vor dem Rennen. Also es ist ja schon mal sinnvoll, dass man, wenn es jetzt gerade einmal ein großes Rennen in Amerika ist oder irgendwo, wo man weiter hinfährt, dass man eine gewisse Zeit dort ist, um sich einmal an die Zeitumstellung zu gewöhnen, sich zu akklimatisieren, sich ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen. Es ist nicht so, dass es dann, wenn man zwei Wochen vorher in der Hitze war, dass es einem dann egal ist, aber man kriegt ein bisschen ein Gefühl dafür. Und wenn man jetzt als betreuender Arzt ist, geht es mir zum Beispiel darum, mir ist immer ganz wichtig, dass es irgendwie schafft oder geschafft hat, dass der Christoph zum Beispiel gesund am Start steht. Es gibt Klassiker beim Christoph war zum Beispiel, in Kalifornien schaut es ja nur warm aus, aber es ist gar nicht so warm. Und da hat es am Abend halt 18 Grad und alle sitzen mit der Jacke da. Und der Herr Ramsey an Werther Straße sitzt mit nacktem Oberkörper da und schlürft seine Einschuhe. Und ich denke mir, bah, zieh dir was an, damit du nicht verkühlst. Das sind einmal solche Dinge.
Barfuß auch immer sehr gern.
Barfuß auch ganz wichtig.
Ja, oder mein erstes Ram komplett mit schmerzendem Hals verbracht, weil ich die letzte Nacht vorm Start unter der Klimaanlage geschlafen habe.
Ja, genau, also solche Dinge, und mir geht es darum, dass im Teil der Sportler nicht aus dem Glas für die anderen trinkt, also solche banalen Sachen. Und wenn das Rennen dann losgeht, gibt es halt gewisse Probleme, die zu gewissen Zeiten im Rennen gehäuft auftreten. Am Anfang, wenn alle fit sind und alle gut erholt sind, das darf man auch nicht vergessen, der Sportler trainiert irgendwie das ganze Jahr und dann kommt das Tapering und er trainiert einmal weniger und es ist erst einmal gut erholt und gut ernährt und voller Kraft und nimmt sich vor, ich starte in der Ebene mit 200 Watt und den Berg rauf mit 300 Watt und wenn aber der eine einen überholt hat, dann werden es 200, plötzlich 300, das 300, 400. Da kommt es leicht bei mir zu einer Überforderung und da geht es einmal viel um die Ernährung. Das ist auch irgendwie die ärztliche Aufgabe, dass man das überwacht und wenn es dann heiß ist, wenn es staubig ist, das so banale Sachen, dass man vielleicht einen Atemschutz nimmt, dass man zumindest ein Tuch vom Mund hat, dass ein bisschen wie ein Filter wirkt. Und da kommt gerade in Amerika eine Zeit, wo es irrsinnig schwierig ist, festzustellen, ist das jetzt nur normal oder ist es nicht mehr normal? Wenn man sich vorstellt, es gibt, du sitzt einer am Radl, der fährt seit 30 Stunden, da hat es 42 Grad, wir sind die ganze Nacht bei irgendwelchen Rinderfarmen mit viel Staub vorbeigefahren, der fährt an seiner Leistungsgrenze und ist das jetzt ein Sonnenstich oder ist es keiner oder ist ihm schlecht, wenn er zu viel gegessen hat oder ist ihm schlecht, wenn er zu schnell gefahren hat. Also das ist ein bisschen eine Gratwanderung und dazu muss man jetzt schauen, dass man möglichst viel Daten hat, dass man wirklich der Puls passt, die Watt passen, die Ernährung passt. Also eigentlich kann es nicht viel sein. Wenn ich jetzt aber sehe, irgendwie Puls 15 Schläge höher, Watt 100 drunter und Ernährung passt nicht, dann habe ich schon Hinweis, irgendwas passt nicht ganz. Und je länger das Rennen halt wird, desto mehr wird halt der Bewegungsapparat das Problem. Die Gelenke, die Knie und mein Christoph, wie siehst du das? Was machst du, wenn der Hintern zu Schmerzen beginnt? Was ist deine erste Reaktion?
Also wenn ich zurückdenke an Phasen, wo man der Hintern extrem wehtan hat, das war übrigens, weil wir wollen ja heute irgendwie so ein bisschen Tipps mitgeben, das waren Jahre, wo ich immer am gleichen Radl gefahren bin. Sobald man angefangen hat, mit zwei Rädern zu wechseln, verschiedene Sitzpositionen, verschiedene Sättel, hat sich das Problem viel, viel weiter zurückgebildet. Auch mit den Sitzpolstern von Ovaio haben wir im Prinzip über die Jahre hinweg verschiedene ausprobiert und ich habe immer die Auswahl gehabt, welchen Sitzpolster wir haben. Das heißt, wenn dann trotzdem der Hintern weh dann hat, habe ich erstens einmal gewusst, wir sind trotzdem vorbereitet. Wir haben eine Sitzcreme selber irgendwie gemacht, da hast du dann mit so einer Rezeptur angefangen. Ich habe einen guten Sattel, ich habe eine gute Hosen und das wird halt wieder weggehen. Außerdem haben wir schon Tage vor dem Start eine Creme eingeschmiert, damit es halt keine Infektion geben kann oder dass da keine Keime am Hintern sind. Und wenn es halt trotzdem weh tut, dann muss man halt durchbeißen. Und ich habe immer das so gemacht, dass ich dir und der Crew gesagt habe, es schmerzt jetzt auf der Skala von 1 bis 10, aber halt, ich habe versucht, nicht zu jammern. Ich weiß nicht, ich habe es mir dann manchmal trotzdem am Schmäh gehabt. Jetzt jammert die Prinzessin schon wieder. Aber eigentlich, wenn wir das jetzt ernsthaft besprechen, war es immer so, ich sage früh genug, nicht erst ganz spät, weil du als betreuender Arzt kannst dann und dann was dagegen unternehmen, wenn du früh genug Bescheid weißt. Und wenn ich natürlich bei jeder Kleinigkeit jammere, ist das nicht produktiv, aber immer versucht, früh genug Bescheid zu sagen und dann halt, wenn es sein muss, trotzdem die Zähne zusammenbeißen.
Das war eine sehr gute Geschichte, aber worauf der Rainer hinaus wollte, war, wenn der Hintern zum Wehtun anfängt, dann geht mein Wiegetritt. Und was passiert, wenn mein Wiegetritt geht, dann fangen die Knie zum Wehtun an. Ich glaube, das war der Punkt, worauf er hinaus wollte, aber gut, dass du schon...
Jetzt habe ich, glaubst, 5 Minuten umsonst geredet.
Das nicht, aber wir waren nämlich gerade beim Bewegungsapparat.
Ah ja, genau.
Der Mann ist gut. Naja, und dann kommt der Knieschmerz, weil man setzt es, du klingst dahinter, wenn man setzt sie mehr nach rechts, dann fängt das Knie zum Weh an, dann geht man in den Wiegetritt, wenn man im Wiegetritt ist, dann kommt viel mehr Druck auf die Hände. 2012 bin ich sehr, sehr viel im Wiegetritt gefahren, dann fangen die Hände zum Schmerzen an, dann so geht halt das weiter. Und wenn ich von Anfang an irgendwie es schaffe, dass der Hintern vielleicht gar nicht so weh tut, dann passiert das andere alles gar nicht. Und im Idealfall behandle ich die Dinge schon ein bisschen, bevor sie eigentlich passieren. Und wie du selber sagst, es braucht wenig Guru-Wissen und wenig ganz arges Spezialwissen. Das ist viel Hausverstand. Verschiedene Positionen verteilen den Druck anders, verschiedene Sättel verteilen den Druck anders, wo ich auch schon gesehen habe, in einem ziemlich professionellen Bereich, dass man zum Ram fährt und 3 Tage vor dem Abflug kriegt man 10 Garnituren neues Gewand, das noch nicht gewaschen ist, das man noch nie ausprobiert hat. Das ist natürlich ein Schwachsinn. Also man soll das Material natürlich vorher ausprobieren, das sagt einem auch alles der Hausverstand. Und wenn man weiß, was funktioniert für einen am Gewand, dann ist ja schon mal sehr viel gewonnen.
Siehst du, jetzt hat sich mein Monolog von vorher jetzt irgendwie doch wieder als sinnvoll herausgestellt, weil wenn man Sitzprobleme vermeidet, passieren ganz viele andere Dinge nicht. Knieschmerzen, taube Finger, taube Zehen. Und deswegen habe ich jetzt vorher schon erzählt, was alles gegen Sitzprobleme hilft, weil das ist eigentlich, solange man gut sitzt, passieren viele andere Dinge gar nicht, die irgendwie sich negativ auswirken. Übrigens, eine Episode gibt's noch, die ist aber schon ein bisschen höheres Level, das Problem wird man nicht so leicht erreichen. Der Valerio Zamboni hat einmal Sitzprobleme entwickelt am Ende des RAM, weil er hat ein paar Kilo verloren. Er hat einfach abgenommen, Muskelmasse, Oberschenkel sind dünner geworden und dann hat ihm die Hose nicht mehr gepasst und er hätte eine kleinere Hose gebraucht und dann hat er nur die große Hose dabei gehabt, die ihm am Start passt hat und hat das Sitzpolster so gescheuert, dass er dann einen offenen Hintern gehabt hat. Und seitdem habe ich immer 2 verschiedene Größen mit damit ich ab dem Halfway Point im zweiten Teil des Rennens die kleinere Größe anziehen kann. Und es ist eigentlich hochintelligent und trotzdem habt ihr mich immer als Prinzessin am Schmäh gehabt, der so eitel ist und jede Größe und jede Zwischengröße dabei hat.
Naja, wichtig ist vor allem bei dir, dass also die Sportstreifen auf den Ärmlingen genau abschließen mit dem Streifen auf dem Trikot, dass da keine Stufen gibt. Das ist wichtig.
Natürlich, Hauptsache es schaut gut aus.
Also wenn wir jetzt beim Gesäß das nochmal abschließen, ich glaube wichtig ist, man muss am Start stehen und dann ein Babypopo haben und mit 5 Pidgey am Hintern. Wenn man das Problem hat, dann muss man mit einem antibiotischen Säuren, vielleicht mit einer Pilzsalbe, das einfach breit behandeln, dass das wirklich schnell gut wird. Zur Not vielleicht mit einer Cortisonsäure, das darf man alles. Man braucht eine Hosen, die man gewohnt ist, in verschiedenen Größen, wenn das Rennen länger dauert. Und wovon ich nichts halte beim langen Rennen, ist, dass man jeden Tag irgendwie frische Hosen anzieht, weil schon hin und wieder, aber man muss jetzt nicht da ganz groß die Superhygiene meiner Meinung nach machen. Wie siehst du das?
Ich weiß gar nicht, wann ich mir neue Hosen angezogen habe. Ich denke, hygienisch sein ist wichtig, ja. Aber wenn man 2 Tage, 3 Tage mit der gleichen Hosen fährt, soll es abpassen.
Und so Sachen, wenn man sowohl klein als auch groß aufs Klo muss, es muss nachher alles desinfiziert werden und es muss wirklich sauber sein. Das ist ganz wichtig wegen der Infektionsgefahr. Muss man den Team finden, der einen da unterstützt.
Werbung. Wir reden ganz oft über die Ernährung, wie wichtig es ist, gut, hochqualitativ und ausreichend zu essen und zu trinken. Aber wir reden viel zu selten drüber, wo man seine Getränke einfüllt.
Wenn man teures und hochwertiges Kohlenhydratpulver aus einer billigen Plastikflasche trinkt, die mit Mikroplastik verseucht ist, ist die Frage, ob das die ideale Zugangsweise ist.
Warum wir von Kigo den dünnen und quetschbaren Flaschen mit der innen einer dünnen Titanbeschichtung so begeistert sind, ist einfach, weil sie sehr, sehr lang halten. Wir vermeiden damit auch Müll, weil man es nicht noch ein paar einsetzen oder noch im langen Rennen wegschmeißen muss. Die Flaschen bleibt auch, wenn man es sehr oft verwendet, immer noch hygienisch. Es bilden sich keine Keime, man kann sehr leicht auswaschen und man vermeidet einfach Müll.
Und man merkt wirklich, dass es besser schmeckt. Also vor allem, wenn man klares Wasser trinkt, dann merkt man sofort den Unterschied.
Die Kigos gibt's jetzt nicht nur in 0,75, sondern auch für kleine Rahmen, wo vielleicht weniger Platz ist, wegen den Backtaschen, in 0,5. Und ihr findet Infos dazu, die Möglichkeit, sie zu bestellen, auf kigo.at oder die gravierte Sonderedition mit dem Sitzfleisch-Schriftzug gibt's bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Was auch noch wichtig ist, sozusagen, ist die Kalorienbilanz für die Verdauung. Über die Ernährung kommt man den ganzen Tag reden. Man braucht ein Nahrungsmittel, das man gut verträgt. Es hilft nichts, wenn man irgendwas hat, was super gescheit ist und ohne sagen, das funktioniert gut, wenn es für einen nicht funktioniert und wenn es einem nicht schmeckt, sondern man muss halt einfach irgendwie 7, 8 Tage runterbringen und da muss man auch für sich die Entscheidung treffen, so wie du immer sagst, Christoph, will ich schnell Radl fahren oder will ich gut essen? Da beginnt die Ernährung auch schon 2, 3 Tage vor dem Rennen, wo wir mit dem Einschuh irgendwie angefangen haben. Und bei uns war das Konzept halt immer, das Essen war ein Einschuh, also eine Flüssigkeit, und das Trinken war ein Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk. Und das Problem ist halt das bei so einem langen Rennen. Es ist ja 7 bis 8 Tage heute und nie morgen. Der Radfahrer ist immer am Radl. Und wenn ich mit dem Trinken ein Problem macht, ist das bei irgendwas, was 5, 6, 7 Stunden dauert, völlig wurscht, weil da hört man dann auf und das Problem kriegst du dann, wenn du nicht mehr am Radl sitzt. Und wenn du aber permanent am Radl sitzt und du hast eine Elektrolytentgleisung, die natürlich passieren kann, wenn du 1 Liter in der Stunde zu dir nimmst über 24 Stunden, dann siehst du das halt erst 4, 5, 6, 7 Stunden später und musst dich irgendwie darauf reagieren können. Und das ist halt etwas, was gar nicht so einfach ist, dass man das alles versteht, den Elektrolythaushalt, und das ist halt irgendwie, da muss man ein bisschen ein medizinisches Fachwissen, denke ich, haben, und da haben wir über die letzten Jahre halt einfach auch viel gelernt, dass dieses flüssige Ernähren große Vorteile hat, aber auch Probleme mit sich bringen kann.
Das ist ja eines der großen, häufigen Probleme, Wassereinlagerungen, das sieht man ganz oft, Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit geschwollenem Gesicht, mit aufgeschwemmten Beinmuskulatur, Partien und so weiter. Glaubst du, wäre das mit fester Nahrung weniger ausgeprägt oder weniger häufig, weil es gibt doch viele, die mit Flüssignahrung fahren? Oder ist es einfach etwas, was durch die Trinkmenge sowieso mehr oder weniger unvermeidbar ist und die Kombination aus Trinkmenge, Höhe und halt der langen Dauer?
Wir haben die Erfahrung gemacht, das sagt irgendwie die Literatur, wenn du einen Liter Flüssigkeit in der Stunde zu dir nimmst, hältst du das über sehr, sehr lange Zeit aus. Wenn es sehr heiß ist, dann geht einmal ein paar Stunden auf 1,5 Liter. Nur irgendwann geht das einfach vom Volumen nimmer. Und das Problem ist halt, selbst wenn du das Getränk so zubereitest, wie es auf der Packung steht, ist es vom Teilchengehalt, also von der Frage, ob es ein Isoton ist oder Hyperton oder Hypoton, ob es dieselbe Zusammensetzung hat wie das Blut, um in die Zelle zu gelangen, einfach gesagt, das stimmt dann nicht immer. Und das ist halt sozusagen, wenn du 10 Liter trinkst, ist das relativ egal, über 10 Stunden, wenn du es 30, 40, 50 Stunden machst, irgendwann werden kleine Veränderungen, kleine Probleme wirksam. Und meistens ist das Problem, dass das, was man sich anrichtet von Elektrolytgetränken, zu wenig Kochsalz drinnen hat, dass es dann irgendwann die Flüssigkeit ins Gewebe zieht. Und was wir auch nie wissen, was immer ein bisschen ein Raten ist, ist, du hast ja auch nicht immer das gleiche Wasser. Und wir haben ja damals das Elektrolytgetränk im Labor untersuchen lassen, mit dem Wasser aus Österreich, und dann hat das ganz andere Natriumgehälter als das in Amerika. Also das ist gar nicht einfach. Aber man muss sozusagen anfangen, wenn ich sehe, der lagert Wasser ein, und am einfachsten ist es Betreuer, wenn du von hinten auf die Wadeln schaust, werden die Wadeln dicker, sind sie die Muskeln immer so gut zu sehen, dann weißt du, es fängt gerade an. Und dann musst du ein bisschen gegensteuern, und das geht einerseits mit ein bisschen Erhöhung von Salz, oder es geht halt mit einer Flüssigkeitsrestriktion. Und das war dann auch in den letzten Jahren eher so ein bisschen das Konzept, dass wir geschaut haben, dass wir die eher knapp am Dehydrieren halten, absichtlich, als am zu viel Wasser im Körper haben.
Mit der Waage kann man das auch ganz einfach kontrollieren. Also das haben wir dann eigentlich anfangs schon gewusst, aber irgendwann nicht mehr so aus Zeitersparnisgründen haben wir es dann irgendwie ein bisschen weggelassen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem, haben wir jetzt die letzten Jahre wieder sehr intensiv gemacht, regelmäßig alle paar Stunden für ein paar Sekunden auf die Waage stellen. Und wenn das Körpergewicht sich leicht ändert, weiß man sofort, ob man eben dazu, ob es losgeht mit der Wassereinlagerung.
Und das ist jetzt, ich glaube auch, bei langsameren Fahrern, die weniger sozusagen an der Grenze gehen, die ein bisschen mehr Pause machen, ein bisschen mehr Liegezeit haben, in Summe viel weniger Problem. Also das ist jetzt auch nicht was, wovor man sich groß fürchten muss. Nur man sollte ein bisschen ein Konzept haben, für was ist, wenn das anfängt, wie reagiere ich dann drauf? Aber im Idealfall ist das kein Problem. Und 2014 zum Beispiel, wie du schnell warst, warst du immer leicht und herrlich durchzogen und sehnig und muskulös.
Ja, wir haben ja 2014 beim Streckenrekord auch schon mal ganz genau drüber gesprochen, was alles so besonders gut gelaufen ist. Und da war halt einfach ein paar Grad weniger Hitze am ersten Tag. Und damit kann man halt mit ein bisschen weniger Trinken ein gutes Tempo fahren. Und ich habe das dann die letzten Jahre gemerkt, wo wir die Flüssigkeit eben reduziert haben, wo man das übermäßige Trinken nicht mehr gestattet worden ist. Ich habe das Gefühl nicht gehabt, dass ich die ersten beiden Tage so richtig Gas geben kann. Aber ich habe die Sicherheit gehabt, dass ich gesund durchs Rennen komme. Und das ist halt im Endeffekt das noch Wichtigere, weil das andere, mehr trinken, erlaubt dir schneller zu fahren, aber halt nur ein paar Stunden, bevor dann möglicherweise Probleme losgehen.
Ja, was gibt's noch? Die Frage Schmerzmittel, ja, nein. Am Anfang meiner Betreuungsjahre habe ich viel mehr Dinge präventiv gemacht. Und gegen Ende hin, mit dir haben wir das eigentlich kaum mehr verwendet und nur mehr, wenn es tatsächlich notwendig war. Das Problem ist, wenn du jetzt anfängst, dass du sagst, okay, du kommst jetzt, weil du warst, medizinisch wäre es ja nicht doof, wenn ich weiß, in 10 Stunden nie die Knie weh, warte nicht, bis die Knie weh dann, sondern, ich nehme 2 Stunden vorher schon ein Schmerzmittel, dass sie mir nicht so weh dann und dass das nicht so pumpt. Nur dann hast du irgendwie den Stress vom Rennen, dann solltest du den Morgenschutz dazugeben. Der Morgenschutz verändert ein bisschen die Aufnahme der Nahrungsmittel. Also irgendwann einmal warst du, dann wird der übel, dann gibst du ein Medikament gegen Übelkeit, dann hast du einen Durchfall, dann gibst du was irgendwie Verstopfung. Also irgendwann weißt du nicht mehr, was sind die Nebenwirkungen, was sind die Wirkungen der Medikamente, sodass ich inzwischen eher der Meinung bin, wenn es notwendig ist, soll man für viele Dinge was parat haben, nur präventiv würde eigentlich gar nichts geben.
Sehr schön gesagt. Ich habe zum Beispiel gar nie immer genau gewusst, habe ich jetzt vielleicht ein Placebo gekriegt oder war es wirklich eine Schmerztablette, wenn ich mir eingebildet habe, es tut jetzt so unerträglich weh, dass es vielleicht sinnvoll wäre. Und ich war eigentlich auch immer dagegen, weil ich mir gedacht habe, es wird dann eher schlecht davon, man wird eher müde davon. Und wenn ich gut genug vorbereitet bin, dann kann ich sehr, sehr lang fahren, bevor Schmerzen kommen. Und du bist ja Orthopäde. Wie siehst du das zum Beispiel mit Knieschmerzen? Weil das ist halt schon etwas, was am Ende von ganz langen Rennen eigentlich fast immer kommt. Aber das ist jetzt auch bei mir die letzten Jahre weniger geworden. Das heißt, anscheinend ist es nicht so, dass der Körper durch die Belastung irgendwie nachlässt oder abbaut oder chronische Schädigung hat, sondern eher, dass es sich langfristig sogar noch daran gewöhnt und dass ich jetzt eigentlich kaum Knieschmerzen habe bei so einem langen Rennen und dass jetzt ein Schmerzmittel noch viel weniger nötig ist, als es vielleicht beim ersten, zweiten Ramp gewesen ist.
Die Anpassungserscheinungen und Adaptationsmechanismen vom passiven Bewegungsapparat, also von den Knochen, von den Sehnen, vom Knorpel und von den Bändern, dauern irrsinnig viel länger als die Muskulatur und halt das kardiovaskuläre, also das Herz-Kreislauf-System braucht, um sich anzupassen. Und wenn ich jetzt im Radsport eine normale Anatomie habe, das heißt, ich habe eine quasi gerade Beinachse, ich habe jetzt halt das Kniescheibengelenk, da keine großen Auffälligkeiten und auch keinen Knorpelschaden irgendwo, den ich mir jetzt aktivieren kann, und ich baue das Training langsam auf, ich fahre von Jahr zu Jahr mehr, ich steige das um 10% im Jahr und lasse mir Zeit dabei, dann wird sich das alles dran gewöhnen und natürlich am Ende von so einem Ram oder von Restaurant Austria oder von einem 24-Stunden-Rennen, wenn man es intensiver fährt, ist es eine Überbelastung, die sich normalerweise nach ein paar Tagen wieder regeneriert. Ne? Wenn ich jetzt aber irgendeine anatomische Auffälligkeit habe und ich bin jetzt Mitte 40 und ich fange jetzt mit dem allem an und ich finde das irgendwie spannend und ich kriege ein Problem, dann gehört das auf jeden Fall meiner Meinung nach vorher abgeklärt, ob da irgendwas anatomisch ist, dass man das zum Beispiel, das ist auch wichtig bei so einem Rennen, dass ich nicht dauernd mit dem Fragezeichen da reintritt, mache ich aber was kaputt damit. Es gibt ja einen Unterschied, ich habe ein anatomisch völlig normales Kniegelenk und habe halt nur Schmerzen unter Anführungszeichen oder ich habe da wirklich ein Problem und eigentlich wird das alles immer nur schlecht und das ist irreversibel. Also das gehört einfach aus dem Kopf strichen vorher. Und wenn ich drauf komme, eigentlich was nicht gescheit, ob ich es mache, dann muss ich mir vielleicht etwas anderes überlegen.
Ich habe oft das Argument gehört, Schmerzmittel sind deswegen auch wichtig, weil sie nicht nur dazu da sind, die Schmerzen zu lindern, dass man es weniger spürt, sondern auch, dass Entzündungsprozesse unterbunden werden, gehemmt werden, dass ich nichts grob entzünden kann. Ist es tatsächlich so, dass es zwei unterschiedliche Wirkweisen sind oder ist es im Prinzip das Gleiche?
Alle Schmerzmittel, die man in so einem Rennen anwenden würde, sind normalerweise nicht steroidale Antirheumatika, nennen sie die, und das sind alle in Wirklichkeit entzündungshemmend, schmerzlindernd und fiebersenkend. Das eine mehr fiebersenkend, das andere mehr entzündungshemmend, das andere mehr schmerzlindernd. Da gibt es verschiedene Wirkmechanismen oder Wirkstärken. Grundsätzlich ja, aber ich würde trotzdem, wenn es irgendwie geht, das Schmerzmittel erst dann einsetzen, wenn man es vom Schmerzen nicht mehr aushält. Dann aber mit einem Konzept, dass man sich wirklich sicher ist, dass man nicht zu viel davon gibt oder dass man auch nicht zu wenig davon gibt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Medikament nehme, das gut funktioniert und gut verträglich ist, wie zum Beispiel Ibuprofen, dann ist man sich sicher, alle 8 Stunden gibt es Tabletten und bei dem Konzept bleibe ich dann. Und ich glaube, dass eher sinnvoll ist, das sparsam einzusetzen, weil irgendwann kennen sie dann keiner mehr aus, welche Wirkung dann was ist und wo das Problem dann tatsächlich herkommt, wenn es jetzt zum Beispiel Übelkeit ist, wenn jetzt wer 5 Tabletten hat oder eigentlich weiß keiner mehr so richtig, was war das in Wirklichkeit. Und deswegen braucht es irgendwen dabei, der sich zumindest ein gewisses Fachwissen, ein gewisses Konzept mit diesen Dingen hat.
Ich würde sagen, 5-mal Ram fahren, dann tut da beim 6. Mal das Knie auch nicht mehr weh.
Ja, das hilft zum Beispiel.
Es ist ja gerade dieses Thema Schmerz so ein bisschen klischeebehaftet. Es heißt dann immer, den Schmerz ausblenden, den Schmerz drüber gehen, den Schmerz wegfantasieren. Wann? Aber der Schmerz ist ja eigentlich schon ein Alarmsignal des Körpers. Wann kann man mit so Klischees und Sprüchen drüber hinweggehen und wann wird es wirklich kritisch? Wann sollte man aufhören?
Also wenn ich jetzt, der Schmerz ist ja ein Symptom für irgendein Problem und irgendwo entsteht halt ein Reiz und das wird weitergeleitet und das empfinden wir als Schmerz. Den gibt es in verschiedenen Stärkegraden, ganz einfach zu beziffern, 1 bis 10, 10 ist ganz arg, 1 ist ganz wenig. Und da gibt es verschiedene Schmerzqualitäten. Es gibt also diesen ziehenden Schmerz, mit zirkt, es sticht, es pocht. Und ich glaube, im Radsport oder mit den langen Rennen muss man mal schauen, von was reden wir da überhaupt. Reden wir davon, dass irgendwo in der Wirbelsäule ein bisschen zirkt, sozusagen, oder reden wir davon, dass ich jedes Mal, wenn ich trete, das Bein kaum bewegen kann. Und wenn das die ganze Zeit ein Thema ist, dann kann man in einer der Pausen einmal sozusagen eine klinische Untersuchung machen und sich mal, wenn wir jetzt über das Knie reden, das einmal anschauen und dann sehe ich einmal zum Beispiel, dass das Knie völlig unauffällig ausschaut, es ist nicht wärmer wie das andere, es ist nicht geschwollen, es ist nicht rot, es hat keine Auffälligkeiten und wenn man jetzt einen Sportler gut kennt, dann weiß man, okay, der macht das schon lange, der ist dran gewohnt. Jetzt haben wir mal nur dieses Schmerzproblem. Und dann kann man mal sagen, okay, jetzt beobachten wir das einmal und reagieren einmal nur mit einem Mix drauf und dann vielleicht einmal die Gänge ein bisschen ändern, das Radl ändern. Und wenn das alles jetzt nicht funktioniert, dann nimmt man halt einmal ein Schmerzmittel. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sehe, dass das Kniegelenk doppelt so dick ist wie das andere, dann reagiert das organisch. Und ich habe jetzt noch 160 Kilometer ins Ziel, dann wird es schon irgendwie gehen. Wenn es aber nur 3200 Kilometer sind, dann wird es ein bisschen problematisch werden. Und so gehört das von Situation zu Situation entschieden. Habe ich eine adäquate Therapie gemacht? Gibt es die Gefahr von Langzeitschäden? Und jetzt muss ich vielleicht nicht immer Arzt dabei sein, aber vielleicht kann man sich als Backup jemanden haben, dem man das dann beschreibt, was das Problem ist und der von der Ferne dann mit Videotelefonie unterstützen kann. Also das ist sicherlich im Setup von so einer Langzeitradsport-Team-Betreuung nicht unwichtig, würde ich mal sagen.
Und spricht auch eins der allerschwierigsten Themen für einen Betreuer oder Betreuerin an, und zwar dieser schmale Grat zwischen was ist normal, also normal in so einem Ultrarennen, und was ist es nicht mehr. Und das ist so individuell, ich glaube, da gibt es einfach kein One-Size-Fits-All-Lösung, sondern da muss man wirklich auch den Athleten, die Athletin sehr gut kennen, um da jeweils die richtige Entscheidung zu treffen.
Man muss den Athleten kennen, man muss sich im Team untereinander kennen, man muss im Idealfall ein bisschen Vergleich vielleicht zu anderen Sportlern haben, die man in solchen Situationen schon gesehen hat, und man braucht viele, viele, viele Daten. Je mehr man hat, desto besser ist. Also wenn ich weiß, ich habe die Ernährung beobachtet, ich weiß, wie die Außentemperatur ist, ich weiß, wie der Flüssigkeitshaushalt ist, ich weiß, wie viel Liter in den letzten 4 Stunden im Stundenschnitt in den Körper hineingeronnen ist. Ich weiß, was der getrunken hat. Ich weiß die Warte, ich weiß die Herzfrequenz. Ich kann die Sauerstoffsättigung anschauen. Je mehr Daten ich habe, desto eher hilft es mir, zu sagen, okay, das ist jetzt nur eine Normalsituation, die Watt passen, der Puls passt, das Gefühl passt. Oder das Gefühl passt eben nicht. Für mich ist es so, im Rennen wie auch im Training, finde ich, man sollte zumindest 3 Infos haben. Was Objektives, das sind die Watt. Was Subjektives, das ist halt das Empfinden. Ich finde es anstrengend, ich finde es nicht anstrengend, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Und die innere Beanspruchung, das ist halt die Herzfrequenz. Und wenn 2 von denen passen und 1 nicht, zum Beispiel Watt und Puls passen, das ist halt gerade hart, dann ist es halt so. Aber wenn irgendwie 2 nicht passen, Watt so niedrig, Puls ist sehr hoch, dann ist es schon ein bisschen gefährlich und da muss man ein bisschen genauer beobachten. Aber es ist natürlich nicht einfach, immer da die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich glaube, kann man das wirklich als Basistipp einfach sich zu Herzen nehmen. dass man einfach sehr, sehr viel protokolliert, oder? Es gibt von früher noch jetzt bei meinen Ordnern, zwischen den alten Roadbooks, gibt's noch handgeschriebene Protokolle, wo ich bis heute kein Wort verstehe, weil da hat der Doktor Hochgatterer und Ärzte sind ja dafür bekannt, dass sie eine exzellent schöne Handschrift haben. Da hast du irgendwelche Dinge vermerkt. Du hast wahrscheinlich lesen können. Heute haben wir nichts mehr davon. Aber irgendwann sind wir dann umgestiegen auf Excel und auf wirklich gut programmierte Excel-Dateien. Und wir kennen jetzt dann noch von den letzten 5 RAM im Prinzip alle Milliliter, alle Kalorien, alle Gramm Kohlenhydrate, jede Pinkelpause, jede Schlafpause reproduzieren. Und das hilft halt während eines Wettkampfs vielleicht ein Problem zu erkennen und im Nachhinein bei der Analyse zu erkennen, warum ist vielleicht ein Problem entstanden, und man kann auch versuchen, im Nachhinein, ja, verstehen. Das ist, glaube ich, echt einmal ein wichtiger Tipp.
Ja, man soll ja mit jedem Rennen auch was lernen, und ich muss natürlich sagen, die Protokolle von damals, ich kann sie noch alle auswendig, also ich brauche kein Excel. Ich kann mich noch an jedes einzelne Schoko-Einschuh erinnern. Als Spaß beiseite. Aufschreiben. Ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, dass ich es zuerst analog mit der Hand aufgeschrieben und dann irgendwie in eine Excel übertragen habe. Es ist irrsinnig mühsam, je länger das Rennen dauert, desto weniger gefeiernd ist. Nur wenn du nicht aufschreibst, was der getrunken hat, kannst du nie sagen, ob das gerade stimmt. Und für mich war immer so ein bisschen die Faustregel, alles was so um einen Liter in der Stunde vielleicht ein bisschen weniger ist, ist gut. Und wir haben immer so ein 4-Stunden-Mittel gemacht, ich habe aufgeschrieben, was du getrunken hast und dann halt geschaut, so und so viel Liter war es pro Stunde in den letzten 4 Stunden. Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit halbvollen Trinkflaschen. Wenn du jetzt eine Flasche ausgibst und du kriegst eine halbe dazu, darfst du natürlich nur die halbe eintragen. Das ist irgendwie logisch. Aber das ist gar nicht so einfach und mühsam irgendwann einmal. Und bei den Kalorien haben wir es eigentlich immer so gehalten, wenn man 350 Kalorien in der Stunde in den Körper hineinbringt, ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Ein bisschen mehr wäre besser, nur recht viel mehr wie 500, 600 ist nicht gut, weil dann wird dann irgendwann einmal schlecht. Und recht viel weniger wie 200 ist auch nicht gut, weil dann fährt man irgendwann einmal langsam und kriegt ein Problem.
Ich fasse das jetzt einmal kurz zusammen, was so die häufigsten und schwierigsten Problemstellungen sind bei Langstreckenradrennen. Zum Thema Gesäß kann man im Prinzip den Tipp geben, sie mit Sätteln, mit Ausrüstung, mit Hosen und mit Cremen beschäftigen, viel testen, sich viel mit dem Ganzen beschäftigen, vielleicht verschiedene Sitzpositionen zu haben, wo man einmal das Rad wechselt, und wer viel Kilometer fährt, wird eine widerstandsfähigere Haut kriegen. Und wenn das Gesäß einmal gut passt, wird es auch bei den Händen und Knien weniger Probleme geben. Aber trotzdem, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, taube Finger, taube Hände passieren. Aber Rainer, das haben wir einmal untersucht. Ich habe es einmal ganz schlimm erwischt gehabt. Da hat es sehr lang gedauert bei mir. Da war auch die Position der Aufleger falsch. Da habe ich quasi mitten im Unterarm den Druckpunkt gehabt und nicht am Ellbogengelenk. Das heißt, genau die Nervenbahn hat den Druckpunkt abbekommen. Aber ich kann trotzdem sagen, es war unangenehm und langfristig, aber es ist wieder besser geworden. Es war jetzt nichts, was geblieben ist. Also man braucht sich da nicht Sorgen machen, dass das irreparabel ist.
Ich glaube, du kannst wieder ohne Probleme Lego spielen.
Ja, es geht.
Oder?
Ja, richtig. Gitarre spielen geht auch, nur ich kann leider nicht Gitarre spielen, aber es ginge.
Es ginge. Aber Fingerhageln in Bayern würdest du nicht gewinnen.
Nein, das definitiv nicht. Nein.
Werbung. Sommerzeit ist Reisezeit. Oder in unserem Fall Rennzeit. Und da sind wir auch viel im Ausland unterwegs. Das erfordert viel Buchungen von Unterkünften und manchmal auch Fähren.
Und wir haben bisher immer erzählt, wie gut NordVPN ist in puncto Sicherheit, um Passwörter, Zugangsdaten und eine Online-Identität zu schützen. Aber du wirst uns jetzt gleich eine Anekdote erzählen, wo man sieht, was NordVPN noch kann.
Ja, also NordVPN hilft da auch beim Online-Shoppen, einerseits um anonym zu bleiben, oder auch, wie in meinem Fall, war das so, dass wir die Fähre von Norwegen nach Dänemark gebucht haben mit NordVPN, weil wenn die Fährlinie denkt, du buchst die Fähre in Norwegen, war sie 20% günstiger, als wie sie gedacht hat, ich buche aus Österreich.
Und das ist bei norwegischen Preisen durchaus relevant. Und man muss dazu sagen, das Ganze ist völlig legal. Also, dass man über einen VPN-Klienten seinen Standort quasi wählen kann, ist völlig legal und es hat natürlich gewisse Vorteile, zusätzlich zu den ganzen Sicherheitsthemen.
Wenn auch du deine nächste Reise mit einem VPN buchen möchtest, dann kannst auch du unter www.nordvpn.com/sitzfleisch deinen NordVPN-Zugang sichern.
Und wenn du gleich begeistert bist, wie wir es sind, dann gibt es beim Abschluss eines 24-Monats-Abos noch 4 Monate obendrauf.
Werbung Ende.
Bei den Knieschmerzen kann man auch zusammenfassend sagen, wichtig ist ein Bikefitting zu Beginn, eine gute Sitzposition, Pedalplatten, die eingestellt sind, Sattelhöhe, die passt, ökonomische, gute Sitzposition und dann ist ein normaler Knieschmerz am Ende des Rennens ist auch kein Grund zur Sorge. Schwierig ist es nur, bitte korrigiere mich rein oder ergänze, wenn man falsch am Radl sitzt und trotzdem viele, viele Stunden oder Tage Radl fährt, kann es schon langfristig Probleme erzeugen.
Ist richtig, also es kann zu Reizzuständen kommen, es kann im Genick die Bandscheiben belasten, also es soll irgendwie so sein, dass nach dem Bikefitting oder nachdem man selbst einfach herumprobiert hat, dass man eine Position findet, die aus meiner Sicht jetzt für einen Anfänger oder für einen Einsteiger oder für einen Aufsteiger, nennen wir es so, mehr angenehm als aerodynamisch ist. Am Anfang geht es eher so ein bisschen, glaube ich, trotzdem ein wenig um den Komfort und aerodynamisch kann man mit der Zeit immer noch mehr werden.
Aufsteiger statt Einsteiger, das gefällt mir ausgesprochen gut.
Das wird ja wie so eine Intersport-Werbung. Der Flo ist der Aufsteiger, oder?
Ja, das ist so ein NLP-Sprachtrick, das ist genial. Und ja, für alle Ultracycling-Ein- und Aufsteiger möchte man auch nochmal zusammenfassen, dass Wassereinlagerungen sollte man auch versuchen zu vermeiden, nicht über extrem lange Zeit zu viel trinken, sondern das mit Hirn, kein Leitungswasser, kein normales Wasser, sondern immer mit Salz oder Elektrolyten. Und ja, sie überlegen, was und wie viel und wann werde ich was essen. Viel testen im Training, was verträgt meine Verdauung, was verträgt mein Körper. Und ja, Hitze und Müdigkeit kann man beides schwer trainieren, kann man nur durch öfteres Erleben ja was zurechtlegen, wie man besser damit umgeht. Und viele Problemstellen haben wir damit eigentlich besprochen.
Ja, vielleicht nochmal zur Ergänzung, weil es wirklich das Allerwichtigste ist. Also wir preisen es immer deine Flüssignahrung, die für dich sehr gut funktioniert. Aber es ist eine sehr schlechte Idee, beim Rennen am Start zu stehen mit einer noch original verschweißten Packung Endschuhe und dann im Rennen das erste Mal zu trinken. Man muss das im Training mehr als einmal probieren. Man muss wirklich schauen, auch in langen Einheiten, vertrage ich das? Wird es mir eh nicht schlecht? Kriege ich es überhaupt an? Wie schmeckt mir das überhaupt? Und man muss gerade bei der Ernährung, muss man jede für sich individuell ein Konzept finden. Da gibt's keine Lösung für alle.
Ich hab schon geglaubt, Flo, du hast jetzt sagen, es ist eine schlechte Idee, mit einem Schuh aus dem Ultracycling-Shop von meiner Webseite bestellt am Start zu stehen. Das stimmt nämlich nicht.
Nein, aber wenn
es nicht zu testen ist,
wenn du es über den Dreh haben willst, bestellt euch einmal 100 Packungen im Ultracycling-Shop, probiert es im Training und dann entscheidet, ob ihr es im Rennen verwendet oder nicht.
Was sagst du eigentlich geschmacklich, Rainer, dazu? Du hast ja auch mal eins getestet, oder? In einer langen Nacht in Amerika.
Einmal ans Trinken. Ist nicht schlecht. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, weil man die Konsistenz und ein bisschen so dieses leicht Schlagobersiege Feeling, das im Mund hat. Und man muss sich tatsächlich daran gewöhnen und alle, die irgendwie so betreut hat, die mir das auch empfohlen hat, die meisten haben es mit der Zeit irgendwann einmal gern getrunken. Weil es einfach, man muss nicht nachdenken, es ist so einfach in Wirklichkeit. Man muss nichts zusammenmischen und dann ist es etwas, was einfach viel Energie bringt und ich glaube, vor allem in der kalten Nacht ist es einfach runterzukriegen, weil es waren es halt im Vergleich dazu 40 Grad gut passen.
Das sind so die Tipps während dem Rennen, aber was sind so die allerwichtigsten Tipps vor dem Rennen? Der Straps bringt immer wieder vor, seine sehr, sehr langen, extensiven Trainingseinheiten, wie er noch sehr jung war und unerfahren und einfach stundenlang, 12 Stunden, 13 Stunden am Wochenende Rad gefahren ist. Was sagst du dazu? Oder soll man gleich, wenn man die Möglichkeit dazu hat, mit harten, intensiven Einheiten trainieren?
Also wenn ich jetzt sagen würde, ich starte ein Comeback von meiner Verletzung, liege jetzt 4 Wochen nur herum und darf weitere 4 Wochen nicht draufsteigen und dann irgendwann einmal verheilt hoffe mit dieser Bruch, dann habe ich eigentlich wenig körperliche Belastung gehabt in 2 bis 3 Monaten und bin aber jetzt nicht ganz unsportlich, behaupte ich mal. Also man hat ja im Prinzip überhaupt keinen Stress. Man soll den Belastungsaufbau ganz langsam machen und ich empfehle auch meinen Patienten, nicht wenn es um einen Radsport geht, aber wenn es um einen Laufsport geht, sage ich, gehen jetzt 3 Meter Woche 15 Minuten laufen, 3 Minuten Woche 20 Minuten, 3 Meter Woche 25 Minuten und dann wieder 20 Minuten und dann 25, 30, 45 und man ist eigentlich noch 4 Monate schon irgendwo fast bei einer Stunde und das ist gar nicht mehr so wenig. Und wenn ich das beim Radsport mache, wo man das vielleicht ein bisschen schneller machen kann, weil es weniger auf den Bewegungsapparat geht, dann kann man Stress für anfangen mit 3 Meter Woche, einer Stunde, dann 4 Stunden, dann 5 Stunden, wieder mal 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden. Und wenn man berufstätig ist, und das sind halt die meisten, dann ist das gar nicht so wenig. Und wie kann ich jetzt zum Beispiel aus 6 Stunden 12 Stunden machen oder halt 10 Stunden? Ich kann vielleicht eine lange Einheit dazu geben. Und die wird es aber brauchen. Wenn ich das nicht gewohnt bin und es geht darum, lange Rad zu fahren, muss ich lange Radfahren üben. Zumindest am Anfang. Und das Besondere an diesen Langstreckenrennen ist ja irgendwie das, dass das Rennen länger ist als jegliche Trainingsausfahrt. Das ist ja auch nicht in allen Sportarten so. Da ist zum Beispiel Marathon ja so, dass für einen Hobbysportler auch der Marathon meistens das längste ist. Das ist aber für den kenianischen Sieger nicht so, weil der Kenianer rennt ja nicht nur 2 Stunden in sein Training, sondern einmal 3, vielleicht oder 3,5 Stunden. Und wir Hobbysportler rennen ja immer nur vielleicht einmal 2 Stunden oder einmal 3 Stunden, aber nicht 4 und 5 Stunden. Also ich glaube schon, dass es die langen Trainingseinheiten braucht, die wenig intensiven Trainingseinheiten braucht, um die Grundlage einmal zu schaffen. Und wenn es darum den Leistungsaufbau geht, dann muss es ein bisschen intensiver werden. Und wenn ich das schon gewisse Zeit mache, dann kann ich, glaube ich, schon Umfang ein bisschen mit Intensität ersetzen, gerade wenn Zeit vielleicht ein Thema ist, wenn man berufstätig ist und mit Familie hat und so weiter. Jetzt vom Trainingsmethodischen her. Und was aber aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, ist, dass ich das halt langfristig halte. Ich muss das 1 Jahr lang, 2 Jahre lang, 3 Jahre lang irgendwie aufrechterhalten. Ich muss ganz am Anfang wissen, warum mache ich das, was ist mein Ziel. Also das ist diese mentale Geschichte, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was natürlich schon an deiner 10-stündigen Radeinheit, da war schon viel Zeit, dass man über sich selber nachdenkt und ein bisschen draufkommt, warum ich das mache und macht mir das überhaupt Spaß. Und meine Empfehlung bei Anfängern oder ein bisschen so fortgeschritten ist es auch immer, dass das Material vielleicht eine Spur schlechter ist als der Sportler. Dass man nicht anfängt mit einem 11.000 Euro Zeitverrat und der rein weißen Skinfit-Ausrüstung und mit dem Zeitverhalten, sondern dass das Material vielleicht ein bisschen schlechter ist, als man selbst ist und dass man sich einfach auf sich konzentriert und nicht einfach in diese Materialfalle die ganze Zeit hineintappt. Und der Christoph kauft sich ja nur das erlesenste Material. Oder hast du schon jenes Material gekauft?
Werbung. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erstes Transcontinental Race. Ich bin außerhalb der EU gefahren durch die Balkanländer und ich war in Serbien unterwegs, ich war in Montenegro unterwegs und dort habe ich einfach nicht online gehen können, weil es wäre erstens wahnsinnig teuer gewesen und ich habe mir dann so kleine Zusatzpakete gekauft für ein paar hundert Megabyte. Mit dem ist man natürlich nicht weit gekommen, also da relativ viel Geld kostet. Was ich damals nicht gewusst habe und was auch damals mein Handy nicht konnte, ist, dass es E-SIMs gibt. Und mit eSIMs hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten und kann eigentlich in fast allen Ländern oder je nach Paket auch weltweit sie ganz günstig Daten kaufen und dann überall online sein.
Ja, und der beste Anbieter meiner Meinung nach ist da einfach Saily, weil das in der App super easy ist, sich die Datenpakete zu kaufen, nachzukaufen und man hat auch die komplette Übersicht über seinen Verbrauch und über seine Kosten. Und falls jemand erinnern kann, die letzten Episoden, die ich aus Norwegen aufgenommen habe, also so ein Podcast-Upload ist natürlich extrem datenintensiv. Das habe ich dann auch gemacht mit einem mobilen Hotspot und mit einem Datenpaket von Saily. Und das Ganze hat mir dann knappe 10 Euro kostet, 2 Podcast-Episoden aus Norwegen aufzunehmen und hochzuladen.
Ja, und mit der Saily eSIM braucht man nicht in fremden Ländern sich irgendwo eine SIM-Karte kaufen, sondern man hat alles direkt in einer App am Handy, kann in jedem Land Datenguthaben kaufen oder sich ein weltweites Paket kaufen. Und egal, ob das Kosovo, Montenegro, Serbien, wo auch immer ist. Und selbst jetzt bei meinem Transcontinental habe ich den Unterschied gemerkt. In Norwegen hätte ich zwar roamingfrei mit meinem Tarif aus Österreich online sein können, aber da war die Abdeckung relativ schlecht. Und mit der eSIM war ich immer mit einem 5G-Netz online.
Check auch du dir deine eSIM von Saily unter saily.com/sitzfleisch.
Und mit diesem Code oder beziehungsweise unter diesem Link gibt es 15% Rabatt auf euer Saily eSIM Datenpaket.
Werbung Ende.
Nein, ich hab grad zusammengezuckt, weil du sagst, Zeit vor Anzug und Zeit vor Helm im Training. ich bin nur so unterwegs. Ausschließlich. Und kniehohe Stütztrümpfe dazu. Aero-Überschuhe im Training.
Nein, also man soll sich, glaube ich, wenn es in diesem Sport geht, es sehr viel um einen selbst, um die eigene Persönlichkeit. Und auf die soll man sich schon auch irgendwie ein bisschen reduzieren und nicht nur nach außen und Material und so. Die Trainingseinheit ist auf einem schlechten Rad, das vielleicht ein bisschen langsamer ist, genauso wirksam. Wenn es ums Rennen geht, ist natürlich jegliches Aero und Equipment und das ist alles natürlich ein Vorteil. Aber im Training ist es in Wirklichkeit wurscht, ob ich mit 32 km/h oder mit 34 km/h eine Runde fahre, wenn die Leistung die gleiche ist.
Und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, dass man eigentlich das Training auch schon noch Zeit steuert, oder? Das heißt, wenn ich sage, ich mache eine 6-Stunden-Ausfahrt, ist völlig egal, ob es 150 oder 200 Kilometer sind.
Völlig egal. Das ist ein bisschen so fürs Gefühl und für den Kopf, aber eigentlich geht es eher so ein bisschen um die Zeit und ich glaube halt schon, wenn man diese langen Rennen herangeht, in Wirklichkeit ein 6-Stunden-Rennen, ein 12-Stunden-Rennen halt bald einmal wieder aus, so einmal. Ja? Aber wenn es dann länger wird, 24 Stunden, 1000 Kilometer, 1500 Kilometer, dann muss ich mich schon irgendwie langsam herantasten, dass ich mal die Tiefs erlebt habe, dass ich mal die Müdigkeit erlebt habe, dass ich mal sehe, wie es ist, wenn es nach 3 Stunden wieder besser geht. Und man muss irgendwie langsam Erfahrung sammeln, damit es dann sozusagen mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich ist, was ich dann mache, weil es ja nicht so oft vorkommt, dass ich es mache.
Jetzt haben wir so ganz in groben Zügen ein bisschen was von deiner Trainingsphilosophie gehört. Jetzt ganz banal, was würdest du sagen, ist der minimale Umfang, dem du jeder empfehlen würdest, die sagen, ich möchte das RAM in der Karenzzeit finishen. Wie viel Trainingsjahre und wie viel Umfang würdest du sagen, ist das absolute Minimum, um das, vorausgesetzt man bleibt gesund und das Rennen verläuft normal, zu schaffen?
Angenommen jetzt, man beginnt mit Radsport und ist jetzt nicht schon 10 Jahre lang ein Straßenradfahrer, ist das die Annahme?
Die Annahme ist, man ist noch nie professionell Rad gefahren, aber man ist ein sehr guter Gesundheitssportler, man ist ein Hobbysportler, man ist gesund und fit, aber hat keine große Radsporterfahrung.
Ich glaube, dass das grundsätzlich in 3 Jahren möglich ist, wenn man jetzt da nicht so schlecht dabei ist. 5 Jahre wären sicherlich besser und realistischer. Warum diese Anzahl? Ich glaube, dass man mal 1 Jahr braucht, um zu beweisen, dass man überhaupt strukturiert, konsequent trainieren kann und nicht immer wieder aufbricht und dass man sagt, okay, ich kriege jetzt von irgendwo einen Trainingsplan her und in dem Trainingsplan sind jetzt 300-400 Stunden Training drinnen von mir aus, dann wird es irgendwann einmal, und da kann man mal auch 24 Stunden Rennen fahren, dann nimmt man das zweite Jahr, wo man etwas längeres Rennen fährt und vielleicht, ich habe Sportler betreut, die mit dem angefangen haben und circa 8 bis 12 Stunden im Schnitt über ein halbes, dreiviertel Jahr trainiert haben und das Race Round Austria fertig gefahren sind in gar keiner schlechten Zeit. Das Fahren ist nicht so das Problem, sondern das Problem ist, dass der Körper einfach länger passt, braucht, um sich anzupassen. Und da ist man einfach mit 3, 4, 5 Jahren, wo man das konsequent macht, viel mehr auf der sicheren Seite, dass man nicht irgendwie Knirre kriegt und Gesäßprobleme kriegt, die man einfach unter Anführungszeichen nicht aushält dann oder mit denen man einfach nicht klarkommt und das nicht managen kann. Also ich denke, dass man mit 5 Jahren auf einer realistischen Seite ist, das ein bisschen schneller wahrscheinlich auch geht, aber je schneller man das macht, desto eher ist das Risiko, dass man dann ein Problem kriegt und es vielleicht umsonst war und einfach nicht aufgegangen ist. Weil es gibt ja keine Garantie, dass man es jedes Jahr schafft. Aber mit dem Qualiprozess, glaube ich, ist das durchaus so realistisch.
Macht er das Mut, Flo?
Nein, also es ist einfach eine Frage, die sehr oft auftaucht. Also würdest du sagen, so auf 3 Jahre verteilt, 1000 Stunden ist realistisch, dass man ein Ramp finisht?
Mir war wahrscheinlich ein bisschen besser von der Anpassung her, aber man muss natürlich immer die Gesamtsituation sehen. Ich bin bei allen Sportarten oder gerade im Austauschsport immer der Meinung, wenn du jetzt ein Hobbysportler bist, der arbeitet, der ein anderes Leben auch noch hat und von mir aus eine Familie hat, musst du die Gesamtbelastung sehen und deine Regenerationsfähigkeit sehen. Und das ist gescheiter, du trainierst 350 Stunden und bist eigentlich ganz gut erholt und so mittendrin irgendwie, als du trainierst auf kaum 500 Stunden und hältst das eigentlich nicht aus, weil die Gesamtbelastung zu hoch ist. Ich glaube, dass alle diese Rennen, die man da so ein bisschen angeht und eigentlich beginnt, das irgendwie mit einem Ironman und mit einem Marathon und mit einem Ötztaler Radmarathon, man muss das ein bisschen entspannt sehen, darf es nicht verkrampft sehen, man muss einen Spaß dabei haben, man muss es ein bisschen locker angehen. Weil je lockerer man ist, desto weniger Probleme kriegt man.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Trotzdem muss es im Klaren sein, es ist schon viel Arbeit, weil ich glaube, mit 300 Stunden Radfahren im Jahr, das wären am Tag 1 Stunde. Und ein bisschen mehr darf es dann schon sein, würde ich sagen. Weil man will ja nicht nur in der Karenzzeit so ein Rennen durchstehen, man will ja vielleicht im Nachhinein gut daraus hervorgehen und das Ganze auch ein bisschen genießen. Weil, wie du sagst, rein einmal so ist, nicht zu verkrampft angehen. Wenn ich halt körperlich auf einem höheren Level bin, ist es unterwegs wesentlich lustiger, wie ich bin sehr bald, sehr tief am Boden und fange zu leiden an und habe vielleicht im Nachhinein wochenlang noch Probleme, dann macht es weniger Spaß. Und deswegen würde ich auch sagen, lieber ein Jahr später, lieber etwas mehr und langfristiger trainieren. Und da soll dann vielleicht schon einmal ein Jahr dabei sein, wo man regelmäßig 200, 250 Kilometer Ausfahrten hat, zumindest über einen gewissen Zeitraum im Sommer, einmal am Wochenende und nicht nur 300 Stunden als Jahresziel und dann glauben, man kann das Ram fahren, das wäre, glaube ich, nicht realistisch.
Ich gebe dir völlig recht. Das ist nämlich auch so, dass das Rennen, je länger es dauert, ja nicht lustiger wird. Das ist am 11. Tag nicht besser als am 10. und am 10. nicht besser als am 9.
Das ist auch was wir uns als Strasser-Crew immer wieder sagen und auch immer wieder erstaunt sind, wenn wir in Annapolis im Ziel die Crews sehen, die 11, 12 Tage unterwegs sind. Und das ist wirklich, das ist noch einmal 4 Tage länger. Also es ist nicht nur für den Fahrer, für die Fahrerin ein ganz anderes Rennen, es ist auch für die Crew viel, viel anstrengender und härter.
Na sowieso. Was ich zuerst noch sagen würde, mit dem locker angehen, was ich damit meine, ist, man soll es natürlich ernst nehmen. Aber was ich immer wieder sehe, ist, ich sehe Sportler, die 200, 250 Kilometer im Training gut Radfahren können, aber dann beim 200 Kilometer langen Rennen plötzlich alle möglichen Probleme kriegen, weil sie zu intensiv fahren, zu gestresst sind, mit der Ernährung plötzlich Probleme kriegen, Krämpfe kriegen. Also das meine ich mit Lockheed, man muss es ernsthaft angehen. Nur wenn ich dann einmal dort bin, dann muss ich versuchen, dass ich mich nicht verkrampfe und dass ich eben, wie man diesen viel zitierten Flow halt hineinkommt, dass das auch ein bisschen schön sein darf. Aber nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Ein bisschen schön war auch unser Podcast, unser Gespräch mit dir, Rainer. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Und von meiner Seite möchte ich sagen, du hast ja schon einmal ein Comeback versucht in der Strasser Crew beim Race Around Niederösterreich. 2021, du bist du als Ehrenpräsident nochmal aktiv eingestiegen. Und ich hoffe, das können wir mal wiederholen. Weil, wie du so schön gesagt hast, es darf auch ein bisschen schön sein für Ultracycling-Aufsteiger. Du bist quasi wieder ein Aufsteiger in der Crew.
Ja, ich muss natürlich sagen, ich habe wieder ganz unten anfangen müssen, ganz hinten die Drecksarbeit machen im Auto. Und ein Aufstieg wäre natürlich gar nicht so schlecht. Ja, ich mag mich auch bedanken für die Einladung. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen Hörer und Hörerin was dabei, ein paar Schmankerl aus der Vergangenheit und vielleicht ein paar Tipps für eure Zukunft. Vielen Dank.
Werbung. Nach der Tour ist vor der Vuelta und nicht nur Tadej Pogacar, sondern auch du kannst zumindest teilweise beides machen und zwar mit unserem heutigen Trainingspartner Join.
Wir haben schon sehr oft erzählt, wie gut wir die Join Trainings App finden, weil sie einfach durch KI-gestützte Lernmethoden dich immer besser kennenlernt. Deine Daten, deine Leistungswerte, deine Ziele, deinen Zeitplan. Und was mir auch besonders gut taugt, die App oder die Plattform entwickelt sich immer weiter. Sie bauen immer wieder Neuigkeiten ein, wie zum Beispiel, was heuer schon neu dazukommen ist, ist der neue Startbildschirm, wo du alles direkt sofort im Blick hast. Dein heutiges Workout, deine Woche, deinen Fortschritt. Dann ist der automatische Export dazugekommen, wo sofort mit Garmin, Wahoo, Zwift, was auch immer, deine Einheit synchronisiert wird. Dann hat es das Activity-Feedback gegeben, wo du quasi selber eintragen kannst, wie schwer sich die heutige Einheit angefühlt hat. Und jetzt für den August gibt es wieder was Neues.
Ja, und im August gibt es die Vuelta Challenge. Das sind 4 Workouts pro Woche der Vuelta. Das sind fixe Workouts, die so die Stages der Vuelta widerspiegeln. Und die kannst du dann nachfahren und dich messen.
Damit gibt's Grand Tour Feeling direkt in deinem Trainingsplan. Ihr findet alle Infos unter join.cc/sitzfleisch und könnt dort auch die Trainings-App 30 Tage völlig kostenlos und unverbindlich testen.
Werbung Ende.